Deutschlandfunk. Am dritten Sonntag nach Epiphanias übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Martin-Niemöller-Kirche in Nürnberg. Die Predigt hält Regionalbischof Stefan A. Knitsche.
Oktober 1933. Kurz nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland schicken evangelische Pfarrer ein Telegramm an Adolf Hitler. Wir geloben unserem Führer treue Gefolgschaft und fürbittendes Gedenken. 19. Oktober 1945. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges formuliert die evangelische Kirche in Deutschland im Stuttgarter Schuldbekenntnis: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.
Diese beiden Sätze stammen von ein und demselben Mann. Wer war dieser Mann?
Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, hier vor Ort und am Radio. Herzlich willkommen hier in der Martin-Niemöller-Kirche in Nürnberg. Sie ist benannt nach dem Mann, von dem die beiden soeben gehörten Sätze stammen. Zwei Sätze, die kaum zusammenzupassen scheinen, stammen von ein und demselben Menschen.
Martin Niemöller, geboren vor 125 Jahren, am 14. Januar 1892. Immer wieder nahm er sein Leben in die Hand und eine neue Wendung kam. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg, danach wechselte er den Beruf. 1934 erschien sein Buch vom U-Boot-Kommandanten zur Kanzel. 3 Jahre später wurde er verhaftet. Er überlebte Konzentrationslager und Krieg. Ab 1945 half er streitbar und tatkräftig mit, die evangelische Kirche und die junge Bundesrepublik neu aufzubauen. Was immer er tat es voll und ganz. Als Offizier, als evangelischer Pfarrer, als KZ-Häftling, als Befreiter, als Kirchenpräsident und als Friedensaktivist. Seit seiner Kindheit leitete ihn sein Lebensmotto: Was würde Jesus dazu sagen?
Martin Niemöllers Lebensmotto, die immer wieder radikal neuen Richtungen seines Lebens, Worte des Propheten Jeremia, Klänge des Bläserquartetts Blechquadrat, das wird uns die kommende knappe Stunde herausfordern und bereichern. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das erste Lied, das wir gemeinsam singen, ist 1938 entstanden. Erweckt mich alle Morgen, Lied Nummer 452, die Strophen 1, 3 und 5. Heute begleitet uns Niemöllers Lebensmotto. Was würde Jesus dazu sagen? Jesus sagt, Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn uns das wirklich gelingt, Licht zu sein und Salz, dann vergessen wir doch meistens sehr schnell, wem wir das alles zu verdanken haben. So ist es nur gut, sich zu erinnern, wie gütig und barmherzig Gott ist. Zu ihm rufen wir und beten für uns alle: Herr, erbarme dich. Jesus sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir gestehen ungerne eigene Fehler ein. Doch der Blick auf uns selbst hilft, auch die anderen nachsichtiger zu sehen. Es ist gut, sich zu erinnern, wie gütig und barmherzig Gott ist. Zu ihm rufen wir und beten für uns alle: Herr, erbarme dich. Jesus sagt: Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So wie wir sind, können wir zu Gott kommen. Er will uns tragen, jeden Tag unseres Lebens. Gott erwecke seine Kirche, baue seine Gemeinde auf, lasse Frieden kommen, möge seine Liebe und Wahrheit bringen und fange bei mir an. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Laudate omnes gentes, Lob singt ihr Völker alle. Lied Nummer 181, Nummer 6. Lasst uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, wir bitten dich, behüte uns in unserer Schwachheit, schütze uns vor den Versuchungen des Bösen, stärke unser Herz und ordne unsere Sinne. Erhöre uns durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist uns beisteht. Amen.
Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia. Gott, ich klage vor dir. Ach Herr, du weißt es. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott Sebaoth. Jeremiahu heiße ich, der, den der Herr erhöht. Warum währt dann mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Quell, auf dessen Erquickung kein Verlass ist. Aber der Herr sprach so zu mir: Genau deshalb. Wenn du aber umkehrst, so will ich dich umkehren. dann wirst du vor mir stehen. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, dann sollst du mein Mund sein. Sie werden sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Gott, ich bitte, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen.
Sie waren beide keine Heiligen. Der Prophet Jeremia nicht und Martin Niemöller nicht. Der Mann, dessen Geburtstag sich gerade zum 125. Mal gejährt hat. Kantige Männer, alle beide. Keine Charaktere für Marmorstatuen auf hohen Sockeln. Widersprüchlich. Manchmal unangenehm. In entscheidenden Situationen ein pointiertes Wort, ein zugespitzter Satz und die anderen waren auf der Palme. Verbindliche Diplomatie war ihre Sache nicht. Gepackt waren sie für ihr ganzes Leben von einer Frage. Nicht an irgendwen, nein, gleich an Gott selbst. Warum muss ich in deinem Namen so unbequem sein, Gott? Warum machst du mich zum Außenseiter? So Jeremia, der biblische Prophet, aus einem gut situierten Priesterhaus vor mehr als 2600 Jahren. In seinen Worten klingt das so.
Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen.
Es will doch keiner zuhören. Lass uns in Ruhe mit deinem Gott, sagen sie zu mir. Es ist ihnen unbequem, es passt nicht in die Zeit. Religion, ja, am besten auch noch jeder nach seinem Geschmack, aber doch bitte ohne Konsequenzen. Und wenn sie doch mal zuhören, weil etwas passiert ist, weil es ihnen Angst macht, dann sind sie kurz ergriffen und dann machen sie einfach weiter so wie bisher. Das haben wir doch gerade erst erlebt. Großer Aufbruch, geistige Wende, Reform, neue Gewissheit, glorreicher Aufstieg zu altem Glanz. Und ein paar Jahre später alles vergessen, was das möglich gemacht hat. Aus dem Wissen um das Geschenk der Freiheit ist längst ein Anspruch geworden. Ein Anspruch auf eine ganz andere Freiheit, auf die Freiheit, bequem zu sein. Aus dem hart Erarbeiteten wurde eine Selbstverständlichkeit. So stelle ich mir vor, arbeitet es da im Kopf und im Herzen des Propheten. Klingt das nicht sehr aktuell und ist doch 2500 Jahre alt? Das Buch des Propheten ist voll von solchen Sätzen. Warum muss es ausgerechnet ich sein, der sich in deinem Namen so querstellen soll? Aber sein Gott lässt ihn nicht aus.
Der Herr sprach aber zu mir, sprich nicht so, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
Sein Gott lässt ihn nicht aus, Jeremia, dem biblischen Propheten, den Zeitgenossen. Genauso wenig, wie er Martin Niemöller ausgelassen hat, den Mann, der vor 125 Jahren in ein klassisches Pfarrhaus hineingeboren wurde, in der Monarchie, der aufwuchs im engen Gewebe von Thron und Altar, Staat und Religion. Aber schon mit 4 Jahren wurde da ein Widerhaken in der Kinderseele verankert, der dann zu einer lebenslangen Triebfeder wurde. Fast 70 Jahre später erinnert er sich.
Aus meinem Elternhaus ist mir das eine geblieben, das später auch immer klareren Einfluss auf mein Denken und Leben gewonnen und auch behalten hat, dass ich im Elternhaus als kleiner Junge, der noch nicht einmal 4 Jahre alt war, ein Bild von Jesus von Nazareth mitbekommen habe, aus einer Bilderbibel, ohne Worte.
Eine Bilderbibel, ohne Text und ein Bild, das in dem jungen Martin eine Frage provoziert. Was würde Jesus dazu sagen? Eine Frage, die ihre Brisanz im Laufe eines über 90-jährigen Lebens immer wieder neu unter Beweis stellen musste. Eine Frage, die im Verlauf dieses Lebens zu sehr unterschiedlichen Antworten geführt hat. Antworten, die man kaum bei ein und derselben Person vermuten würde. Er wollte ja immer von klein auf zur See fahren. So wurde er Offizier im Ersten Weltkrieg, U-Boot-Kommandant. Selbst 1939 aus dem Konzentrationslager in Dachau heraus meldet er sich noch einmal erneut freiwillig zum Einsatz als U-Boot-Fahrer. Er wird natürlich nicht genommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann glühender Pazifist, der sich gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik mit dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß extrem scharfe öffentliche Wortduelle liefert. Oder die anfangs schon gehörte Ergebenheitsadresse an den Reichskanzler Adolf Hitler im Oktober 1933. Und nur wenige Monate später war er als einer der maßgeblichen Mitbegründer der bekennenden Kirche im direkten Wortduell mit dem gleichen Mann. Hören Sie selbst.
Herr Reichskanzler, Sie haben gesagt, die Verantwortung für das deutsche Volk sollten wir getrost Ihnen überlassen. Wir sollten uns darum kümmern, dass die Leute in den Himmel kommen. Ich sage Ihnen, die Verantwortung für das deutsche Volk, die haben nicht Sie uns auferlegt und daher haben wir diese auch vor ganz jemand anders zu verantworten, nämlich vor Gott.
Das trug ihm die persönliche Feindschaft von Adolf Hitler an. Was würde Jesus dazu sagen? Die sein Leben begleitende Frage lässt ihn einfach nicht aus. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Nicht nur, weil die Situationen unterschiedlich sind, nein, weil er sich ändert, weil er sich ändern kann durch diese Frage an ihn. Sie stellt nämlich ihn selbst in Frage, so konsequent, wie er sein Leben gelebt hat. Dabei bleibt es aber nicht. Diese Frage stellt ihn nicht nur in Frage, sie hilft ihm auch durchzuringen zu neuen Einsichten, gegen eigene bisherige Überzeugungen. Sie bohrt seine Gewissheiten auf. Sie durchlöchert, was ihn bisher überzeugt hat, worauf er aufgebaut hatte. Und er lässt es zu. Mit dieser Frage lässt ihn Gott nicht aus. Was würde Jesus dazu sagen? Sie führt ihn auch zu der Einsicht, dass er den Mund hätte auftun sollen im Dritten Reich, nicht nur bei Angriffen auf die Ordnung der Kirche und bei theologischen Fragen. Er wäre auch zur Solidarität gefordert gewesen.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Gott lässt ihn nicht aus. Was ist das Besondere an dieser Frage, was würde Jesus dazu sagen? Jedenfalls nicht, dass man sich für jede Lebenslage einfach ein Originalzitat aus der Bibel heraussucht und das dann schon die Antwort sein soll. Es gibt so viele Sätze, die Macht haben, Gewissheiten, auf die wir unser Leben aufbauen, zu zertrümmern. Und das war's dann, und dann stehst du da und sagst, ja, war jetzt vielleicht wirklich nicht so sinnvoll. Aber was jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und dann gibt's diese wenigen anderen Sätze, die stellen ebenfalls in Frage, was bisher klar und tragfähig schien. Aber du bleibst nicht allein zurück. Diese Sätze reißen dir nämlich gleichzeitig einen ganz neuen Horizont auf, bringen ein neues Fundament ins Spiel. Für Niemöller gehörte diese seine Lebensmottofrage genau zu diesen Sätzen. Und solche Sätze hat auch der Prophet Jeremia gehört, mitten hinein in seine Verunsicherung, in seine Zumutungen. Sie haben ihm aber nicht den Boden unter den Füßen weggezogen.
Wenn du aber umkehrst und dich auf mich konzentrierst, dann will ich dich auch innerlich neu ausrichten. Dann wirst du vor mir stehen. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, dann sollst du mein Mund sein.
Da redet einer mit Gott, schüttet sich aus vor ihm mit seiner ganzen gequälten Existenz, will sich das Leben gerade nicht einfach machen, und dann bekommt er so etwas hingeknallt. Heftig, oder? Vielleicht, wenn du umkehrst. Der Prophet dachte, er wäre schon längst ausgerichtet. Heftig. Mag sein, aber es ist nichts, was ihn klein macht. Im Gegenteil. Sein Gegenüber, sein Gott, nimmt ihn ernst, mutet ihm etwas zu, traut ihm zu, über den eigenen Schatten zu springen. Das ist kein Stopp, Notbremsung, Crash, aus, vorbei. Das wird zum Turnaround, zum biblisch gesprochen zur Umkehr. Das ist aber auch kein Schmusekurs, der uns bei dem Wort Umkehr vielleicht einfällt. Die freundliche Stimme des Navis, ja, die einem nahelegt mit einfühlsamer Stimme, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Und ohne auch nur anzudeuten, dass du dich verfahren hast. Und wenn du noch fünfmal geradeaus fährst, wiederholt sie noch fünfmal mit derselben freundlichen Stimme, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Engelsgeduld oder fatales Verschleiern? Die ernste Stimme Gottes aber spricht Klartext. Falsch unterwegs, umkehren und zwar jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit. Jeremia hat es erlebt. Sein Gott, den er im Namen trägt, lässt ihn nicht mit zynischen Fragen allein zurück. Er räumt ihm falsche Sicherheiten ab, ja, aber er lässt ihn nicht allein. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Statt für selbstverständlich gehaltene Sicherheiten flüstert er ihm eine Gewissheit ins Ohr. Egal was ist, was war, egal was kommen wird, ich lasse dich nicht im Stich. Ich verlasse dich nicht. Du bedeutest mir etwas. Jeremia hat es geglaubt. Er hat seinem Gott diese Liebeserklärung geglaubt. Und es hat ihn getragen.
Ich glaube dir, Gott. Heile du mich, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen.
Mit so einem Satz im Herzen, mit so einem Gott im Rücken kann ich Realist werden. Da muss ich mir nichts mehr schönreden. Da brauche ich aber auch genauso wenig versteinert in abgrundtiefen Pessimismus zu verfallen. Weder im Blick auf die Welt, noch im Blick auf die Menschen, wie sie sind, in ihrer Großartigkeit und in ihrer Erbärmlichkeit. Und auch nicht im Blick auf mich selbst. Was hätte Jesus dazu gesagt? Ich sehe dich an. Du brauchst keine Schminke. Ich kann dich ansehen. Und wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Glaub mir. Niemöller hat so einen Augenblick erlebt. Kurz nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft kehrt er mit seiner Frau nach Dachau zurück. Am Eingang zum jetzt befreiten Konzentrationslager packt ihn Gott und er kann sich sehen. So realistisch, wie er ist mit seiner ganzen Geschichte. Auf einem Schild stand da nämlich zu lesen:
Hier in Dachau wurden in den Jahren 1933 bis 1945 238.758 Menschen verbrannt. 33 bis 45 stand da geschrieben. Was hätte ich darum gegeben, wenn diese Zahlen nicht da gestanden hätten? Da fragte mich Gott, wie einst den ersten Menschen nach dem Sündenfall: Adam, Mensch, wo bist du gewesen von 33 bis 45? Ich wusste, auf diese Frage weiß ich keine Antwort zu geben. Ich hatte wohl ein Alibi in der Tasche, meinen Ausweis als Konzentrationär von 1937 bis 45. Aber was half mir dieses Alibi? Gott fragte mich ja nicht, wo ich von 37 bis 45 gewesen war, sondern wo ich von 33 bis 37 war. Von 33 bis 37 hatte ich keine Antwort. Hätte ich vielleicht sagen sollen, ich war ein tapferer Bekenntnispfarrer? Ich habe ein Wort riskiert und schließlich Freiheit und Leben riskiert? Aber danach fragte mich Gott nicht. Gott fragte, wo warst du von 1933 bis 37, wo hier Menschen verbrannt wurden? Von jenem Augenblick an war es für mich aus. Ich kann nicht mehr auf unschuldig plädieren im Blick auf das, was inmitten unseres Volkes an Schuld, Verdammnis, an Hölle Wirklichkeit geworden ist.
Er sah sich ganz und er konnte sich sehen. Er begriff, ich bin nicht mehr fein außen vor, auch mit meiner heroischen Widerstandsheldenbiografie nicht. Ein Schlüsselmoment. Ein Schlüsselmoment für Martin Niemöller, ja. Aber auch ein entscheidender Augenblick für die Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland und vielleicht auch für die Geschichte der bald danach entstehenden Bundesrepublik Deutschland. Denn kurz danach, am 18. Oktober 1945, fand die erste konstituierende Sitzung des neu gegründeten Rates der EKD in Stuttgart statt. Und die evangelischen Kirchen in Deutschland standen damals vor der Frage, vor der entscheidenden Frage: Verstehen wir uns als die guten Überlebenden des Nazi-Terrors, die diesem Terror leider nicht entscheidend in den Arm fallen konnten? Oder sind wir in einer Verantwortungsgemeinschaft aller Deutschen? Sind wir fein raus oder mittendrin? Die Kirchen aus den Ländern der Siegermächte standen ebenfalls vor einer entscheidenden Frage. Wie sollten sie mit den Kirchen in Deutschland in Zukunft umgehen? Gehörten die noch zur weltweiten Ökumene? Deshalb machte sich eine Delegation nach Stuttgart zu dieser Sitzung auf, um sie zu besuchen. Am Abend davor fand ein Gottesdienst in Stuttgart statt. Martin Niemöller wurde kurzfristig gebeten, die Predigt zu halten. Zur Vorbereitung war nicht mehr viel Zeit. Seine Frau schlug ihm einen Bibeltext für die Predigt aus dem Buch des Propheten Jeremia vor. Kurz darauf stieg er auf die Kanzel. Die Delegation aus der Ökumene hatte es gerade noch geschafft und sie hörten gemeinsam mit den Deutschen im Raum den Predigttext aus dem 14. Kapitel des Buches des Propheten. Der Text ist wie ein Dreiergespräch aufgebaut. Zuerst ein Gebet des Volkes, das nach großer Not seine Bitte vor Gott ausschüttet.
Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr. Und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht.
Das klingt ja theologisch gut und richtig. Erstmal sich selbst als Sünder und als schuldig darstellen, bevor man dann um die Zuwendung bittet. Allerdings war da nicht ein leicht merkwürdiger Unterton zu hören? Die Vorwürfe an Gott, diese Warum-Fragen, die klingen ja beinahe, als hätte man nach einem einmal erfolgten Bekenntnis der Schuld so etwas wie ein Recht auf erneute Zuwendung. Ist das der richtige Predigttext für diese Situation? Es wäre der falsche gewesen, wenn er hier geendet hätte. Doch die Lesung ist, dank Niemöllers Frau, noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Jetzt hören wir, was Gott von diesem Volk hält und welche Konsequenzen er daraus zieht.
So spricht der Herr von diesem Volk. Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr kein Gefallen an ihnen, sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir: Du sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten. Und der Herr sprach zu mir: Du sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten?
Das ist exakt der richtige Text in dieser Situation. Dieser Text und die Predigt, die Niemeyer daraus entwickelt, verändert die Stimmung völlig und auch die Geschichte der evangelischen Kirche in Deutschland. Er sah sich, er sah seine Kirche, er sah sein Volk und er konnte sich, seine Kirche und sein Volk wirklich sehen. Und er begriff, ich bin nicht fein raus mit meiner Biografie, wir alle sind nicht fein raus, sondern wir sind mittendrin. Ein Schlüsselmoment. Die Gäste aus der Ökumene hörten, was sie kaum zu hoffen gewagt hatten. Keine Ausflüchte, kein sich selbst entschuldigen. Der Leiter der Delegation aus der Ökumene berichtet später über diesen Moment. Es war eine machtvolle Predigt über das Wesen der Buße. Niemeyer sagte, selbst innerhalb der Kirche werde nicht genügend begriffen, dass die vergangenen 12 Jahre eine Heimsuchung durch Gott gewesen seien. Es genüge nicht irgendjemanden, den Nazis oder sonst jemand, die Schuld zu geben. Auch die Kirche muss ihre Schuld bekennen. Dieses kantige Nein Gottes zu einer billigen Buße und einem dann einfach weiter so ohne Konsequenzen. Dieses erschütternde, aber auch irgendwie befreiende Nein auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen vor der Tafel mit den Opfer- und Jahreszahlen in Dachau. Ich habe kein Alibi. Diese Einsicht gab Niemöller die Freiheit zu sagen, was dran war.
Das Nichtstun, das Nichtreden, das Nichtverantwortlichfühlen, das ist die Schuld des Christentums.
Das wurde zum Einstieg in ein offenes und ehrliches Gespräch. Am nächsten Tag entstand unter diesem Eindruck die Stuttgarter Schulderklärung. Sie wurde zur Basis für die Rückkehr der evangelischen Kirchen in die Weltgemeinschaft der Ökumene und trug dazu bei, dass die deutsche Gesellschaft insgesamt in den Augen der anderen Stück für Stück als einsichtsfähig und lernfähig gesehen werden konnte.
Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.
Niemöller hat für diese Sätze viel einstecken müssen. Die Freiheit zu predigen, was er erkannt hatte, hielten viele in Deutschland damals nicht aus. Ein Sturm der Entrüstung war die Folge. Aus heutiger Sicht könnte man ja eher kritisch anmerken, dass der Text gar nicht konkret genug war. Trotzdem, es war das notwendige Wort zur rechten Zeit und der biblische Prophet hatte ihm die Vorlage geliefert. Nur betroffen an die eigene Brust zu schlagen und inbrünstig mea culpa zu rufen, ich bin schuld, bleibt billig, wenn ich nicht meine Haltung verändere und meinen Handeln. Auch aufrechnen verändert nichts. Die eine Schuld gegen eine andere aufrechnen, so eine Verrechnungslogik macht nicht frei. Erst die Umkehr zu dem, der mich durch seine Zuwendung zu realistischer Ehrlichkeit im Blick auf mich selbst befreit, die verändert was. Zuerst meine Haltung, dann mein Verhalten und dann mein Handeln. Neuanfang geht einfach nicht mit Verrechnen, auch nicht mit Bezahlen. Ich kann mir auch kein Recht erwerben auf Neuanfang oder Vergebung durch besonders beeindruckend zur Schau gestelltes schlechtes Gewissen. Ich kann nur hoffen. Auf Versöhnung hoffen, auf die Bereitschaft, mit mir einen Neuanfang zu wagen. Und das wird für den Verletzten deutlich leichter, wenn er meine Ernsthaftigkeit erkennen kann, dass ich in Zukunft wirklich anders handeln will. Und dafür gibt es Kriterien, an denen man das erkennen kann. Dafür ist Jeremia in sein unbequemes Amt berufen worden, das ins Gedächtnis zu rufen.
Der Herr sprach aber zu mir, du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
Jeremia hatte in seiner Zeit etwas auszurichten von Gott. Es fiel nicht vom Himmel, er hat es auch nicht selbst ausgedacht, er hat es gefunden in seiner eigenen heiligen Schrift, dem heutigen 5. Buch Mose. Da werden die 10 Gebote ausgelegt und auf 5 Kernsätze gebracht. Zuerst, wir sind alle miteinander verwandt, als die eine Familie Gottes. Deshalb Achtung vor der Würde des oder der anderen. Und dann Respekt vor dem, was ihm oder ihr heilig ist. Darum soll jeder und jede bekommen, was sie und er braucht zum Leben für sich und die Seinen. Und fünftens, nein. Nein zu allem, was dieses in Frage stellt. So kurz, so knapp und so lebensbejahend. Das war zu Niemalers Zeit und in der Geburtsstunde unseres Staates relevant. Was wäre, wenn wir es heute ernst nehmen würden? Er war kein Heiliger, der sich immer wieder fragen ließ, was würde Jesus dazu sagen. Eine einfache Kinderfrage provoziert durch die lebenslange Erinnerung an ein Bild des Mannes aus Nazareth. Die Frage hat dieses Leben auf der Spur gehalten. In allen Wendungen, bei allen Brüchen und Neuaufbrüchen, in allen Erschütterungen, allen Verunsicherungen, bei einer Gewissheit. Gott schaut nicht weg, wenn er mich sieht. Er hält mich aus. Und das macht mich frei. Frei für mein Engagement, damit die Welt eine Ahnung bekommen kann, wie es aussehen könnte, wenn wir alle nach diesen Spielregeln Gottes leben würden. Was würde Jesus dazu sagen? Kurz vor seiner Verhaftung, im Juli 37, antwortet Niemöller darauf in einer Predigt mit einem Zitat aus der Bergpredigt, seinem Lieblingstext in der Bibel.
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir das nicht ernst nehmen, bringen wir den Herrn Christus um die Möglichkeit, durch seine Gemeinde irgendetwas auszurichten in unserem Volk. Aber wenn das Salz Salz bleibt, dürfen wir es ihm schon zutrauen. Er wird es so anwenden, dass daraus Segen erwächst.
Martin Niemöller hat in der Bergpredigt einen radikalen Anspruch Gottes an uns gehört, aber er hat auch gelebt, aus diesem ebenso radikalen Zuspruch Gottes, von dem Jesus spricht.
Selig seid ihr, seid fröhlich und jubelt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen. So lasst euer Licht leuchten.
Amen.
Alle unsere Gedanken, alle unsere Bitten, Gott, legen wir in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht in diesen Tag und in euer Leben mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Deutschlandfunk. Am dritten Sonntag nach Epiphanias übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Martinie-Möller-Kirche in Nürnberg. Die Predigt hielt Regionalbischof Stefan Arknitsche. Die evangelische Kirchengemeinde ist bis 12 Uhr erreichbar unter der Rufnummer 0911 868022. Hier noch einmal die Rufnummer 0911 868022.